Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallo, 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 hallo. Es ist wieder Sternwegezeit, dein Podcast über Sternkinder für Sternkindeltern, Angehörige, Mitführende, alles da drin, dazwischen, außerhalb und daneben. Aber keine normale Ausgabe. Wir sind hier wieder mit einem Leuchtfeuer am Start, mit einer Leuchtfeuerausgabe. Vor dem Hintergrund, dass die Wochen gerade sehr voll mit den Leben- und Todfolgen sind und ich aber trotzdem ein, zwei Gästeaufnahmen in Offenbarung hatte, in Anbahnung, die ich gerne wahrnehmen wollte. Das heißt, ich habe geguckt, wie kriegen wir diese Gäste in Leuchtfeuerfolgen reingepresst. Habe das natürlich vor mit den Gästen abgestimmt. Ich habe sie nicht genötigt oder gezwungen. Aber wenn ich schon von Gästen spreche, bin ich natürlich nicht alleine. Bei einer Leuchtfeuerfolge eh nie, weil wir bei Leuchtfeuer immer Hilfsangebote beleuchten, damit ihr einen Überblick bekommt, welche Hilfsangebote gibt es. Teilweise sind sie für euch national, also landesweit verfügbar, teilweise sind sie nur regional von der betroffenen Person verfügbar, aber es gibt sie irgendwie in jedem Bundesland, sie heißen nur anders. Und auf solche Angebote wollen wir heute zusammen mit Melissa draufschauen.
Hallo, Hallöchen.
Hi. Sehr gerne, danke, dass du da bist. Beziehungsweise vielleicht fangen wir direkt mal mit einer meiner brennendsten Fragen an. Melissa sagt jetzt vielleicht vielen, die zuhören, nicht so viel. Was wahrscheinlich aber vielen mehr sagen wird, ist Perspektive Fehlgeburt, dein Instagram-Name. Und da habe ich mich gefragt, also ich habe ja deinen Slogan gelesen, weil Fehlgeburten keine Fehler sind. Klingt für mich als Betroffenen erstmal einleuchtend und nachvollziehbar. Trotzdem würde es mich und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Zuhörer interessieren, wie bist du zu diesem Namen, zu dieser Namensgebung gekommen und was möchtest du quasi ausdrücken?
Das ist eine gute Frage. Für mich...
Ich weiß, dafür bin ich hier.
Ich bin, was Kommunikation betrifft, ja immer sehr interessiert, was zu bewegen. Und das Wort Fehlgeburt ist ja ein Wort, was nicht immer so gut ankommt, weil für viele da so der Fehler drin steckt. Ich habe mir immer gedacht, wie bringt man das in irgendeinem positiven Kontext? Eine Fehlgeburt an sich ist kein Fehler. Es wird manchmal suggeriert, dass da irgendein Fehler in der Entwicklung gelaufen ist, weshalb das Kind verstorben ist. Aber ich habe es mit der Perspektive vermischt, weil mir so wichtig war, Perspektiven zu schaffen, positive Perspektiven. Wie kann es für mich weitergehen, wenn ich eine Fehlgeburt erlitten habe? Und eine Fehlgeburt an sich ist ja ein Wort, was sehr häufig benutzt wird, weil es eine einfache Beschreibung ist eines Kindsverlustes, gerade so in den ersten Schwangerschaftswochen. Es ist einfach so ein gebräuchliches Wort. Aber es ist natürlich negativ behaftet und mein Ziel war, mit der Perspektive da etwas Positives reinzubringen. Wie kann ich wieder nach vorne schauen, wenn mir so etwas passiert ist? Wenn ich mit einem Kind leben muss, was nie bei mir sein darf, weil ich eine Fehlgeburt erlitten habe, ohne da sozusagen den Fehler drin zu sehen, sondern eher das fehlende Kind drin zu sehen. Und da kam die Perspektive einfach mit dazu. Also diese Perspektive, wie kann es weitergehen? Wie schaut meine Zukunft aus? Wie kann ich dieses Kind, was mir immer fehlen wird, in mein Leben wieder integrieren, positiv integrieren, damit ich weiterleben kann?
Das heißt also, wenn du aber sagst, mit Kommunikation bewegen, lese ich dazwischen den Zeilen aber auch raus, mit Kommunikation oder mit Worten auch polarisieren zu wollen? Also nicht polarisieren jetzt im medialen Sinne, aber Aufmerksamkeit ziehen zu wollen, um daraus bewegen zu können, so.
Ja, ich glaube, man muss manche Dinge einfach ansprechen, die sonst unter den Teppich gekehrt werden.
Das ist ja tatsächlich unser täglich Brot.
Ja, gewissermaßen dass die ganze Thematik einfach auch, ja, ich sage mal, aus dieser Tabuzone, Tabu ist schon so ein Wort, was jeder gerne nutzt. Ich sage mal, es ist so ein Nischenthema. Fehlgeburten, stille Geburten, das ja, ist so ein Nischenthema, wo keiner drüber spricht. Und
Ich sag immer
wenn
gerne
ich,
aus dem Schatten ins Licht rücken.
ja, oder so, genau. Aber das trifft's. Wenn wir es nicht aus dem Schatten ins Licht rücken, dann wird sich nichts verändern. Dann wird diese ganze Thematik weiterhin in Anführungszeichen totgeschwiegen. Und dann ändert sich nichts für die betroffenen Familien.
Ja, es ist ja das, was ich auch gesagt habe, oder was ich schon oft mit anderen Menschen besprochen habe, so dieses, ich glaube, wenn wir wirklich diesen Schritt aus dem Schatten ins Licht schaffen wollen oder nachhaltig weiterbringen wollen oder mehr Schritte daraus schaffen wollen, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr mit uns selbst einigeln. Also natürlich müssen wir alle als Initiativen, als Bewegungen, als Vereine Hand in Hand gehen, das ist außer Frage. Wir müssen aber Partner finden, die außerhalb unseres Feldes agieren, um sozusagen aus unserer Bubble rauszukommen und ja, da Sichtbarkeit zu erlangen. Also ich sag mal, das beste Beispiel ist, ich habe hier Flyer verteilt an die lokale Eisdiele, weil ich gesagt habe, hey, ich möchte gerne auf das Thema aufmerksam machen. Und klar, man kann jetzt in der ersten Instanz sagen, ey, nee, da bist du hier irgendwie fehl am Platz. Aber genau das ist falsch. Ich bin genau da richtig, weil ich will ja aus dieser, also ich sag mal, in meinem Fall ist es jetzt so, der Podcast, da würde man jetzt nicht sagen, da lernt jemand den 10. Podcast kennen. Aber wenn wir jetzt mal von der Trauerbegleiterin reden, Sterneltern brauchen nicht die 10. Trauerbegleiterin, sondern die Menschen außerhalb müssen wissen, was eine Trauerbegleiterin in diesem Feld leistet und was genau bei ihrer Arbeit bei Sterneltern anders ist als bei der Arbeit mit trauernden Kindern, die ihre Eltern im Alter von 95 verloren haben, als Beispiel, wo die Trauer ja ganz anders gelagert ist. Also ich will es nicht natürliche Trauer nennen, aber es ist irgendwie so ein bisschen so. Wir sind dann wieder beim Unausweichlichen, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Wir sind aber auch an dem Punkt, du bist nie darauf vorbereitet. Es ist ja so, wenn jemand todkrank ist, deswegen trauerst du ja nicht weniger, weil du weißt, dass der stirbt, aber das macht es ja nicht besser. Also der Moment ist immer noch beschissen, wenn es passiert. Also ich habe gesagt, wir müssen halt da irgendwie uns Partner an die Hand nehmen, dass wir halt ja diesen Schritt rausschaffen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. So dass es normal wird, wenn mich jemand fragt, hast du Kinder? Und ich sage zwei, eins davon ist tot, so blöd, also jetzt platt ausgedrückt, dass das für die Menschen normal ist, weil sie sensibilisiert sind und weil sie davon mal gehört haben. So.
Aber Stand heute kann keiner damit umgehen, oder?
Nee, das ist tatsächlich so. Also, ich habe das ja ganz oft, dass ich will nicht sagen, Angst habe, es anzusprechen, sondern ich bin sehr vorsichtig, weil ich immer Angst habe, auf jemanden zu treffen, zum einen, der damit nicht umgehen kann, der sich dann irgendwie peinlich berührt fühlt und dann hast du diese peinliche Stille und keiner sagt mir was. Oder du triffst vielleicht auf jemanden, der das Gleiche erlebt hat, damit nicht so offen umgeht, den du gerade komplett triffst in dem Moment und der komplett einen Flashback kriegt unter Umständen, weil ich ja nicht weiß, ob derjenige betroffen ist. Aber wenn das für alle normal wäre, darüber zu reden, brauchst du diese Angst, in Anführungsstrichen, nicht zu haben.
Ja.
Das ist so mein Denken, so, weil wir sind halt ein sehr offenes Paar, das sehr offen damit umgeht und sagen auch immer, frag uns alles. Lieber beantworten wir eine Frage nicht, dass wir sagen, nee, wollen wir nicht beantworten, als dass du Angst hast, eine Frage zu stellen, die falsch sein könnte.
Das ist ja aber auch tatsächlich ein Problem, was trauernde Eltern häufiger haben, so mit den Informationen oder überhaupt mit der Tatsache rauszugehen, zu sagen, mein Kind ist verstorben in der Schwangerschaft. Diese Angst davor, was das mit meinem Gegenüber macht. Ja, jetzt bin aber ich in dem Fall die trauernde Mutter, die trauernde Person und muss noch berücksichtigen, dass ich mein Gegenüber vielleicht nicht verletze. Das macht mir ja eigentlich noch mehr Arbeit.
Ja.
Ich bin ja eh schon mit meiner Trauerarbeit enorm beschäftigt und es würde mir eigentlich gut tun, nicht jedem, aber vielen, darüber sprechen zu können, über das Kind, was ja trotzdem da war, auch wenn es jetzt nicht bei der Person gerade auf dem Schoß sitzt oder im Arm liegt. Aber dieses Kind ist ja trotzdem da, wird aber verschwiegen zum Schutz des Gegenübers.
Ich glaube, es ist das Hauptleid von hochempathischen Menschen. Je empathischer du bist, desto mehr fühlst du dich an andere rein und desto eher würdest du auch Rücksicht nehmen und versuchen, alles zu tun, um den anderen nicht irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und ich glaube, je empathischer du bist, desto mehr läufst du Gefahr, selber unter Situationen zu leiden. Ja, weil du ja, wenn du empathisch bist, denkst du ja für die anderen mit.
Mhm. Aber es ist traurig, ne?
Ja, das ist auf jeden Fall traurig. Also wenn wir alle das gleiche Maß an Empathie hätten, ich glaube, dann wäre es einfacher. Haben wir aber nicht, dafür sind wir alle zu individuell. Ich glaube auch, manche Menschen ist geholfen, dass sie nicht so hoch empathisch sind, weil es ist ja auch, wie wir schon sagten, es ist hoch anstrengend.
Ja, es ist aber einfach auch ein Problem in der Gesellschaft, wie wir mit dem Tod und mit der Trauer umgehen.
Ja.
Wenn wir es nicht immer nur unter den Teppich kehren würden, wenn wir einfach im Allgemeinen etwas offener damit wären, würde es vielleicht auch manchen Sternenkindeltern leichter fallen, über den Schmerz und über die Trauer zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das, wo ich noch kurz einhaken wollte, bevor wir gleich nochmal kurz eine Rolle rückwärts machen müssen. Du sagtest ja vorhin, Fehlgeburten, das klingt so negativ, weil es sind ja keine Fehler. Aber es ist ja genau das, was wir oft, weil du sagtest ja, es wird oft suggeriert, das kennt man ja auch oft genug, gerade von betroffenen Sterneltern, respektive vor allem Sternmüttern, die noch kein Regenbogenkind, kein Folgewunder an der Hand haben, oder die nicht den Weg haben, dass sie schon ein Kind haben und dann eins verloren haben, sondern die wirklich nur den Verlust kennen bisher, dass die sich ja tatsächlich offen selbst hinterfragen, ob sie zu blöde sind, Kinder zu kriegen oder Kinder zu zeugen, ob ihr Körper einfach zu schwach ist, die Evolution zu überstehen. Und allein so zu denken, das ist doch das Schlimmste, was sein kann. Also ich finde, das ist gleich nach, das kommt bei mir gleich nach, ist mein Leben es wert, gelebt zu werden oder gehöre ich gar nicht hierhin? Also das ist ja nicht weit voneinander weg, wenn ich meinen eigenen Körper anzweifle, ob der überhaupt Kinder kriegen kann. Sicherlich gibt es biologische, genetische Faktoren, die einfach sagen, nee, da geht nicht. Aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit sind wir medizinisch so weit, dass es wenige Menschen gibt, die so gar keine Chance irgendwie haben.
Ist tatsächlich aber so, dass hauptsächlich die Sternenmamas, aber es gibt auch Sternenpapas, die hinterfragen, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber die Sternenmamas suchen schon sehr viel den Fehler bei sich, ja, weil die haben natürlich oft den Eindruck, das Kind ist in mir verstorben, also muss ich ja irgendetwas falsch gemacht haben, ne? Ich habe nicht genügend aufgepasst. Das sind die einfachsten Dinge, die hinterfragt werden. Habe ich mich falsch bewegt? Habe ich zu viel gehoben? Habe ich zu viel Sport gemacht? Habe ich zu wenig geschlafen? Habe ich das Falsche gegessen, das Falsche getrunken? War die Arbeit zu viel? Alltägliche Dinge, die hinterfragt werden.
Es ist ja auch so, ich glaube, weil du sagst gerade, manchmal sind es die Sternpapas. Ich glaube, die Sternpapas sind seltener, weil dann kommen wir, glaube ich, wieder zum Typus Mann. Erstmal trauern Männer anders. Dann sind Männer oft sehr, sehr rational veranlagt. Und ich glaube, gerade wenn wir von frühen Fehlgeburten sprechen oder frühen Aborten, ich finde, Abort klingt immer irgendwie ein bisschen, in dem Fall ist der Fachausdruck tatsächlich manchmal leichter oder nicht so schmerzvoll oder klingt nicht so böse wie eine Fehlgeburt. Ich glaube, das Ding ist, wenn es so früh passiert, dann neigen manche Männer, und jetzt kommen wir wieder zur Kerndisziplin von Sternwege, wir sprechen die Dinge einfach an, wie sie sind, die sitzen da und sagen sich so, ich habe meinen Samen gegeben, mein Samen ist da drin, Zellteilung hat stattgefunden, Leben hat angefangen sich zu entwickeln. Das heißt ja, mein Teil, den ich zu beigetragen habe, der hat alles gemacht, was er machen sollte. Das heißt, ab jetzt kann es ja nicht mehr mein Körper sein, der da versagt hat, sondern da muss ja irgendwas bei der Frau gewesen sein. So, also worauf ich hinaus will, wenn es denn später, wenn es denn wirklich länger nicht klappt, dann kommt ja irgendwann die Kinderwunschklinik. Und ich glaube, die meisten Männer sind tatsächlich heilfroh, wenn rauskommt, dass es wahrscheinlich an der Frau liegt, weil es, glaube ich, bei vielen Männern was mit dem Ego zu tun hat. Das Schlimmste, was dem Mann passieren kann, wäre die Diagnose unfruchtbar. Weil das ist ja ganz viel Männlichkeit, die dann verloren geht. Und ich bin ehrlich, wir waren auch zwischendurch in der Kinderwunschklinik, auch ich hatte solche Gedanken, Was aber bei mir, glaube ich, eher so ein bisschen aus der Erziehung heraus rührte. So, ich will jetzt nicht unbedingt von toxischer Männlichkeit reden, aber so ein bisschen was davon war schon dabei. Das heißt, für mich war das ganz schlimm, darüber nachzudenken, dass ich vielleicht nicht Mann genug bin, Kinder zu zeugen. Und weil es dann sehr lange nicht geklappt hat. Und einerseits habe ich mich dann natürlich gefreut, als es nicht so war, weil das für mich zumindest die Bestätigung war, dass ich leibliche Kinder haben werde können, mit meinen Samen so. Andererseits war es für mich wieder als empathischen Mensch sehr schlimm, zu wissen, okay, alles, was jetzt noch kommt, muss meine Frau zwangsläufig ausbaden, wenn wir es in Angriff nehmen wollen. Das fand ich wieder echt beschissen, so diese Hilflosigkeit, ne? So dieses, ja, wenn jetzt irgendwas diagnostiziert wird, wird es bei ihr liegen, das heißt, wir müssen bei ihr irgendwas machen und so weiter. War halt auch nicht cool, muss ich ehrlich sagen, so die ganze Verantwortung abgeben zu müssen schlussendlich. Aber wir schweifen gerade schon wieder komplett ab. Erstmal haben wir jetzt in den ersten 15 Minuten schon festgestellt, dass du ein enormes Maß an Fachexpertise besitzt. Das heißt, was die Zuhörer wahrscheinlich interessiert, wenn wir schon von Leuchtfeuer reden, woher kommt die Fachexpertise? Und ja, ich will nicht sagen, wer bist du überhaupt? Das ist immer so dieses klassische, stell dich doch mal vor. Aber wissen, du heißt Melissa, du betreibst einen Instagram-Account mit dem Namen Perspektive Fehlgeburt. Was ich da rausgelesen habe, ist, dass du zertifizierte Trauerbegleiterin bist, Dozentin, wofür wirst du uns wahrscheinlich noch erzählen, und Leiterin eines Sternencafés in Nürnberg.
Das ist richtig, ja.
Und wenn ich mich auf deiner Seite nicht verguckt habe, bist du auch betroffene Mama? Weil auch das, musste ich feststellen, ist bei Weitem nicht mehr so gang und gäbe. Ich habe jetzt gerade in den Vereinsebenen, teilweise in Vorstandspositionen, Frauen getroffen, die nicht betroffen sind, sondern die einfach aus einem Mitgefühl, aus einer Empathie heraus ihr Engagement gestartet haben. Und ja, das ist so das, was ich mal kurz erläutere, aber alles Weitere würde ich dir selbst oblassen, weil ich will jetzt ja nicht hier über dich berichten. Das ist irgendwie Quatsch, wenn du schon zu Gast bist.
Das übernehme ich auch gerne, ja. ja, die Fachexpertise kommt, glaube ich, schon ursprünglich einfach aus meinem erlernten Beruf. Ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, Kinderkrankenpflegerin. Da bringt man natürlich schon so ein bisschen medizinische Fachexpertise mit, was aber nicht heißt, dass ich so vollkommen gewappnet in mein eigenes Sternenmama-Dasein gerutscht bin. Ich glaube oder ich weiß, mir war schon immer bewusst, dass es das gibt, dass Kinder in der Schwangerschaft versterben. Aber dass es mich trifft, da habe ich mir niemals Gedanken darum gemacht, dass ich eine dieser Frauen sein könnte, dass wir eine Sternenkindfamilie sein könnten. Insofern war ich eigentlich im ersten Moment ja völlig perplex und habe mir erstmal Hilfe gesucht. Und das war zu dem Zeitpunkt gar nicht so einfach. Ich hatte eine wundervolle Hebamme, die zum Glück ihren Schwerpunkt tatsächlich auf Sternenkinder und Sternenkindfamilien gelegt hat, die mir sofort mit viel Rat zur Seite stand. Aber ich habe mich so allein auf weitem Flur gefühlt.
Wenn ich kurz einhaken darf, wenn du sagst Hebamme, das heißt ja, du warst wahrscheinlich in der Schwangerschaft schon weiter fortgeschritten, wenn du schon Zugriff auf eine Hebamme hattest?
Nee, tatsächlich nicht. Ich habe, okay. Wir haben, wie wahrscheinlich in vielen anderen Orten auch, nicht unbedingt so viele verfügbare Hebammen.
Früh angefangen, früh übt sich.
Ja, gut, es war natürlich meine zweite Schwangerschaft. Ich habe schon ein großes Kind. Ah. Und es war die zweite Schwangerschaft. Mir ging es auch wirklich nicht gut. Deswegen war mir sehr, sehr früh klar, dass ich mir ganz schnell eine Hebamme suchen möchte, die mich einfach ein bisschen unterstützt. Und weil wir hier so einen Mangel haben, habe ich mich sehr, sehr schnell auf die Suche gemacht. Das war mein Glück. Ich weiß ja aus der Arbeit mit den Familien, dass dieses Glück nicht jede Familie hat und dass es auch nicht so leicht ist, selbst wenn man eine Hebamme hat, dann noch die Unterstützung in Anspruch zu nehmen, weil manche nicht informiert sind, dass eine Unterstützung auch nach einer kleinen Geburt angenommen werden kann.
Ja, ich glaube, das Problem ist ja auch, dass ich glaube, mit Hebamme, das ist so ein bisschen wie mit Kinderwagen kaufen oder Kinderzimmer einrichten. Das machst du ja nicht in der 10. Woche, sondern das machst du eher in der 30. Woche, wenn du weißt, okay, jetzt ist, also wir Menschen sind immer so, je größer der Druck, desto aktiver werden wir. Das heißt, oh, gleich ist hier aber Pfortenöffnung, das heißt, wir müssen mal schnell Kinderzimmer. Also ich meine, wie oft hörst du die Story, dass der Vater bis zum Eisprung, bis zum Blasensprung im Kinderzimmer stand und noch die Wand gestrichen hat, schnell fertig. Und das Gleiche ist ja mit der Hebamme. Also gerade aufgrund der Knappheit werden die Hebammen, wird ja immer erst gesagt, du brauchst erst ab dann und dann eine und dann suchst du erst eine, dann findest du keine. Und dann kommen wir genau an den Punkt, was du sagst. Du hast halt dann noch keine Betreuung, obwohl du sie wahrscheinlich sehr gut gebrauchen könntest, weil ich habe letztens auch, mit wem war denn das? Ich weiß nicht, ob das die Hebamme von meiner Frau war, ob von Nicole oder ob das die Trageberaterin war. Da ging es darum, dass ja immer gesagt wird, dass der Beckenboden ja erst unter der Geburt leidet. Dass der Beckenboden aber die ganze Schwangerschaft über leidet. Und dass deswegen jede Schwangere oder ehemals Schwangere eine Rückbildung machen sollte. Das wissen viele ja gar nicht, weil ja dieser Irrglaube ist, der Beckenboden wird durch die Geburt in Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, wenn du einen Kaiserschnitt machst, brauchst du auch nicht so dringend eine Rückbildung, so nach dem Motto. Und das ist so eine Desinformation, die da herrscht. Das ist irre. Also allein, dass ich als Mann mittlerweile sowas weiß und das kundtue, um andere Frauen oder Väter abzuholen, die dann ihre Frauen vielleicht darüber informieren. Allein das ist doch schon makaber genug. Und was habe ich mit dem Thema eigentlich am Hut?
Ja.
Als Mann, ich meine, ich habe deinen entsetzten Blick gesehen, während ich das ausgeführt habe. Das heißt, du wusstest Bescheid. Aber viele wissen nicht Bescheid. Und dann wundern sie sich, dass sie mit 30 undicht sind.
Ja, das ist richtig. Aber das ist ja auch, dass die Frauen, die eine stille Geburt erleiden oder auch eine kleine Geburt in der frühen Schwangerschaftswoche, dass die eigentlich auch einen Anspruch haben, sogar auf einen Rückbildungskurs, weiß ja auch niemand. Weil denen wird ja immer wieder suggeriert, das war ja noch nichts.
Wusstest du?
Aber das ist falsch.
Dass diese Frauen teilweise vom Frauenarzt eine Überweisung brauchen, damit die Kosten übernommen werden und dass teilweise die Ärzte sich weigern, diese Überweisungen auszustellen, sodass diese Frauen keine gezielten Sternenrückbildungskurse in Anspruch nehmen können, weil das Privatleistungen sind. Ich habe gekotzt, als ich das gehört habe.
Das ist eine Vollkatastrophe.
Weil ich habe nämlich, also unsere Trageberaterin, die wir hatten für Mats, die bietet nämlich solche Rückbildungskurse an und die Frauen kommen meist nur zu ihr, wenn die quasi durch die Überweisung die Kostenübernahme haben, weil du ja auch oft dann nicht das Geld hast, sowas aus eigener Tasche zu bezahlen. Wo wir dabei ein Thema sind, das kann doch nicht sein, dass Betroffene noch oder Betroffenen noch jeder beschissene Cent aus der Tasche gezogen wird. Immer, in was du, also wir preisen immer unseren Sozialstaat, aber teilweise kannst du den einfach nur unangespitzt im Boden rammen. Weil für uns, die, ich will jetzt nicht sagen, die ehrbar arbeiten und die hier was weiß ich was leisten, dass wir dann noch immer extra zahlen müssen, das will ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich bin froh, dass wir einen Sozialstaat haben, dass teilweise sozial schwache Familien aufgefangen werden. Aber es kann nicht sein, dass ich teilweise gekniffen bin, weil ich einfach einen Euro zu viel verdiene. Mhm. Und da finde ich, wir brauchen viel mehr Sternangebote. Das hatten wir ja eingangs in unserem Pre-Talk zu dieser Folge, die offen zugänglich sind. Und das ist mir so wichtig. Also ich sag's ja auch immer wieder, ich will kein Geld dafür, dass ich diesen Podcast mache. Ich bin einfach froh, wenn sich ein paar Leute dazu berufen fühlen, ein bisschen was beizutragen, damit wir einfach ein bisschen die laufenden Kosten decken können. Ich will mich an diesem Podcast nicht bereichern. Ich möchte hier nicht mir eine goldene Nase verdienen. Brauche ich alles nicht. Habe ich nicht nötig, klingt jetzt abgehoben, aber kein Cent der Welt, den ich verdienen könnte mit diesem Projekt, ist das wert, was ich an Zuspruch bekomme und was ich in Menschen bewege. Und es gibt einen Satz, der mir das meiste bedeutet, das ist, wenn jemand mir schreibt, ey, das hat mir echt geholfen. Und dann ist mein Tag gerettet, dann brauche ich nichts anderes mehr.
Dann weißt du, wofür du es getan hast, ja.
Ja, richtig.
Absolut.
Richtig.
Absolut.
Ich hatte lange keinen Rant mehr in einer Folge, war mal wieder so weit. Hoppla. Ich weiß nicht mal, wo wir stehen geblieben sind. Doch, weiß ich. Wir waren bei dass du früh eine Hebamme als Betreuerin hattest oder durch eine Hebamme betreut wurdest.
Richtig, genau. Mir hat aber dann tatsächlich auch so ein
bisschen... Ich wollte auch nicht unterbrechen, aber es brannte mir kurz unter den Nägeln.
Kein Problem. Mir hat so ein bisschen der Austausch gefehlt, wie andere Frauen das erlebt haben und auch überlebt haben. Und es kam ganz, ganz schnell eigentlich nach der Diagnose, dass ich mich an einen Verein hier gewendet habe, an Sternenkinderzentrum Bayern e.V. und eine ganz tolle Trauerbegleiterin zur Seite bekommen habe, die einfach da war. Ich meine, es war Corona-Zeit, ne? Wir haben telefoniert, wir haben WhatsApp geschrieben. Das hat mir so enorm viel gegeben. Ich war aber auch eine, die immer reden musste, die immer von dem Erlebten erzählen musste. Egal, ob mein Gegenüber das hören wollte oder nicht. Ich habe da tatsächlich nie Rücksicht genommen. Ich sage immer, es hat sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen auch getrennt. Ne? Es gab Menschen, die wollten das nicht hören, die konnten das nicht hören. Und ja, es ist eigentlich sehr schnell bei mir so dieses Bedürfnis entstanden, dass ich was verändern möchte, dass ich gesagt habe, ich hab wirklich vieles erlebt. Also gerade was Kommunikation betrifft, ich habe mir Dinge angehört von medizinischem Fachpersonal, wo ich mir dachte, ich möchte eigentlich nicht, dass das noch irgendeine einzige weitere Frau sich anhören muss. Und da war sehr schnell klar, ich möchte was bewegen, ich möchte irgendwie was verändern. Und wenn ich nur einer einzigen Familie helfe, dann habe ich schon alles erreicht, was ich eigentlich
Ich sage immer, wenn ich einem Menschen ever helfen kann, dann habe ich wahrscheinlich mehr in meinem Leben geleistet als ganz viele andere Leute in ihrem Leben. Ja. Nicht, weil ich sage, das, was die machen, ist falsch. Aber ich glaube, dass wir immer noch zu wenige sind, die aus Nächstenliebe helfen, ohne Gegenleistung zu erwarten und sich dadurch erfüllt fühlen. Wir sind zwar viele, aber ich glaube, prozentual in Relation zur Gesellschaft sind wir wenige.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und dann hab ich angefangen, Fortbildungen zu besuchen, Kurse zu besuchen, bis hin, dass ich eine Weiterbildung zur Trauerbegleiterin gemacht habe. Und da auch dann zügig dieser Entschluss kam, ich möchte gern für den Verein tätig werden, der mir geholfen hat, für das Sternenkinderzentrum Bayern. Und ich dort vorgeschlagen habe, ob man nicht eine Trauergruppe hier bei mir in Nürnberg gründen kann, weil es zu dem Zeitpunkt hier einfach nichts gab. Und das war, was mir gefehlt hat, einfach auch in dieser Zeit der eigenen Betroffenheit. Ja, mittlerweile doziere ich in Kliniken, also hauptsächlich medizinisches Personal. Bei den Hebammenwissenschaften darf ich dozieren und einfach aus unserer Arbeit als Trauerbegleiter von Sternenkindfamilien berichten. Ich bin überzeugt davon, dass wir viel bewegen können, wenn wir bei Berufsanfängern einfach anfangen.
Das heißt also, dozieren, darf ich mir das so vorstellen, dass du dein Wissen aus der Trauerbegleitung weitergibst und sozusagen dadurch mithilfst zu sensibilisieren.
Unter anderem, ja.
Also ich stelle mir das immer, weil du gerade Berufsanfänger sagst. Ich habe das jetzt bei unserer Geburt im Dezember wieder gehabt, dass wir natürlich auch sehr junge Hebammen da hatten, wo du einfach dir schon denken kannst, dass die wahrscheinlich noch keine Mütter sind. Wo ich halt immer, es ist auch so krass, ich finde immer irgendwie bei einer Hebamme erwartet es irgendwie, dass sie schon Mutter ist, dass sie dadurch diese Faszination Kind und Baby besitzt. Aber das ist wie mit einem Erzieher, ne? Also es gibt einfach Menschen, die sind so fasziniert von Kindern und Kleinkindern, dass sie halt diesen Job erlernen oder ausüben, ohne selber schon das erlebt zu haben, so jetzt am eigenen Leibe. Und ich stelle mir immer gerade für diese jungen Hebammen das noch krasser vor, diese Erfahrung zu machen, weil wie das habe ich damals gesagt, wo das bei uns passiert ist 2022, du gehst ja als Hebamme an den Start mit der Mission, Leben zu schenken, Leben auf die Welt zu holen. Und dann passiert das ganze Gegenteil. Da bereitet dich ja keiner drauf vor, eine Ausbildung oder so.
Ja. Und genau das ist das Problem. Die brauchen ja auch eine Sicherheit, um wiederum den Familien eine Sicherheit zu schenken. Die müssen sensibilisiert sein im Umgang. Die müssen selbst wissen, was erwartet mich eigentlich? Was habe ich für Möglichkeiten? Wie kann ich diesen Abschied gestalten? Wie kann ich diese wenigen Momente für die Familien gestalten? Ja, die haben ja nicht viel Zeit miteinander.
Ja, und ich glaube, es ist ja auch für die wahrscheinlich auch hoch emotional belastend als
ja,
Personal.
Ja, absolut.
Also weil,
absolut.
Wie ich schon sagte, es gehört bei denen nicht zum vorgesehenen Arbeitsalltag. Also ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, der normale Arzt, der halt operiert, gerade in der Notaufnahme oder so, aber ich glaube, der rechnet einfach eher damit, dass das passieren kann, dass da mal einer hops geht auf den Tisch. Gerade wenn ich jetzt dann über Krebspatienten nachdenke oder so. Aber ich glaube, als Hebamme, das steht einfach überhaupt nicht auf deiner Bingo-Karte, ne?
Ja, dein Ziel ist ja eigentlich in dem Beruf was anderes. Gehe ich davon
Richtig.
Aus.
Also
ich möchte
Leben
nicht
retten. Nein, also Leben retten steht ja eh ganz oben bei allen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube, je nachdem, in welchem Segment oder in welcher Fachrichtung du arbeitest, nimmst du es ja eher in Kauf, dass dir das nicht immer gelingt. So, also ich sag mal so, als Kinderarzt ist deine Quote wahrscheinlich niedriger, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, in der Notaufnahme arbeitest, so mit Schwerstverletzten oder so. Ne? Das liegt so in der Natur der Sache. Aber wie gesagt, bei Hebammen stelle ich mir ganz, ganz grauselig vor. So.
Ja, aber es wird einfach
gerade wenn du
unterschätzt.
Du bist ja oft in der hilflosen Situation. Ne? Ich sag mal, die Frauen kommen da schon diagnostiziert zu dir. Und du bist eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, die Begleiterin. Ne? Und ich glaube, gerade das zeigt einfach, wie wichtig deren Rolle ist. Weil die müssen sich quasi einem ergebenen Schicksal unterordnen.
Zum einen ja, zum anderen ist es ja trotzdem etwas, was viele aus dem medizinischen Bereich trotzdem bewegt. Ne? Also du ordnest dich nicht nur unter, wirst vor veränderte Tatsachen gestellt und musst jetzt gucken, dass du das Beste draus machst, dass du für diese Familie jetzt sozusagen noch die bestmöglichen Umstände in dieser furchtbaren Situation rausholst, sondern du hast ja trotzdem auch noch gewissermaßen deine eigenen Emotionen. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass das an allen spurlos vorbeigeht und da gehört sicherlich auch ein gewisser Selbstschutz mit dazu. Aber manchmal artet der Selbstschutz einfach auch in eine negative Richtung aus, indem schwierig mit Sternenkindeltern kommuniziert wird beispielsweise. Und da ist immer so unser Ziel, dass wir einfach ja das Personal, das medizinische Personal, was da rundum zu tun hat, aber da gehören auch genauso Psychologen dazu, Seelsorger dazu, zu sensibilisieren und einfach mal ja versuchen, das aus der Sicht der betroffenen Familien zu schildern und einfach auch mal Möglichkeiten aufzuzeigen, dass es halt nicht so weitergeht wie die letzten 30 Jahre.
Also irgendwo auch so, ich sag mal, Handlungshilfen geben, ne? So,
ja.
So Tipps, wie kann ich mich verhalten, wie kann ich auftreten, wie kann ich agieren, wie kann ich halt, also ich sag immer, ich wurde damals auch kontaktiert so von engen Freunden so, ja, ich wollte mich ja schon längst melden, aber ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und ich habe gesagt, also nichts könnte so schlimm sein, wie gar nichts sagen. So, das irgendwie zu lernen und dass du, ich sag mal so, in dieser hochsensiblen Situation ist es tatsächlich sehr leicht, Menschen zu verletzen, egal wie gut du deine Worte überdenkst. Weil Worte sind wie Musik, für mich. Musik ist hoch abhängig von der Situation, in der du sie wahrnimmst. Das heißt, ein und dasselbe Lied kann dir in einer Situation das absolute Hochgefühl geben, sie kann dich aber auch in der anderen Situation komplett auf den Boden der Tatsachen holen. Das gleiche ist es mit Worten. Du kannst etwas ein und dasselbe sagen und in dem einen Moment kommt das total bei dem anderen an, der fühlt sich voll verstanden, abgeholt, geerdet und im anderen Moment verletzt du ihn unabsichtlich oder berührst ihn emotional unabsichtlich negativ. So, das ist, glaube ich, Das ist, glaube ich, das, was das Wichtigste ist, was jeder irgendwie für sich mitnehmen kann. Ich glaube, kein Wort könnte so falsch sein wie gar keins.
Jein.
Außer du willst nichts Nettes sagen.
Ich würde trotzdem sagen, manchmal, gerade in Akutsituationen, ist ein gemeinsames Schweigen können auch ganz, ganz viel wert. Oder auch ein ehrliches, bevor ich irgendwas Blödes sage, ein ehrliches, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll, mir fehlen die Worte.
Ja, aber dann hast du ja was gesagt.
Dann hast du was gesagt.
Du hast dich ja bei dem anderen gemeldet und hast gesagt, ey, ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll. Wenn du möchtest, sitze ich hier mit dir und schweige. Aber genau. Ich rede jetzt wirklich von den Menschen, die sich gar nicht erst bei dir melden, weil sie Angst haben, was Falsches zu sagen und dann lieber gar nichts sagen.
Mhm. Ja, okay. Gar nichts sagen, das ist natürlich schwierig, weil du ja also ich meine, dein Gegenüber so weiß ja nicht, woran
Schweigen
er ist.
Schweigen finde ich super. Also wirklich hinzugehen und zu sagen, ey, pass auf, wenn es gerade das ist, was du brauchst, dass ich hier mit dir sitze, wir uns angucken und Löcher in die Decke starren, dann bin ich vollkommen fein damit. Dann hast du alles gesagt, was richtig und wichtig ist und du hast das gesagt, was sich für dich richtig anfühlt. Aber einfach sich nicht zu melden aus Angst, das Falsche zu sagen, so nach dem Motto, wie ich immer sage, wer nichts macht, macht keine Fehler. Aber das ist ja nicht die Lösung.
Ja,
also wenn unsere Vorfahren so angefangen hätten, dann hätten wir heute kein Licht, kein Strom, kein fließend Wasser, nichts.
Da hast du recht, ja.
Das ist leider so.
Mhm. Ja, stimmt, das stimmt. Nein, ich glaube, die ehrliche Variante, wenn man einfach nichts sagen kann, genau das zu kommunizieren, ne? Und genau da zu sagen, hey, mir fehlen die Worte, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch
Aber ich finde es gerade super spannend festzustellen, also wie gesagt, als ich deine Biografie auf Instagram gelesen habe, da habe ich gelesen, Trauerbegleiterin, okay, kann ich mir das darunter vorstellen. Leitung des Sterncafé, kann ich mir das darunter vorstellen. Dozentin, sehr weit gefasst der Begriff, weil du kannst ja überall alles dozieren zu dem Thema. Und einfach zu wissen, dass Menschen wie du, dass ihr ehrenamtlich durch Krankenhäuser, durch Kliniken zieht, einfach medizinisches Personal schult, das ist einfach wunderschön zu hören. Das finde ich einfach super, super wichtig. Und es ist ja einfach, wie ich immer sage, wir sind ein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, für Angehörige, für Mitfühlende, aber auch für alle Menschen dazwischen, außerhalb, darin, darum, wie auch immer. Weil vielleicht gibt es auch einfach diese eine Hebamme, die das hier hört und sich sagt, ey, cool, so einen Vortrag würde ich mir gerne mal anhören, damit ich halt noch besser gewappnet bin. Und wenn wir das erreichen, dann sind wir wieder bei dem Thema, wir haben einem Menschen geholfen und haben super viel bewegt. Und der Witz ist ja, wenn wir dieser einen Hebamme helfen, haben wir ja nicht nur dieser einen Hebamme geholfen, sondern wir haben ja ganz vielen Menschen geholfen, die durch diese Hebamme betreut werden. Mhm. Die davon wieder profitieren. Das heißt, dieses ganze Wissen, diese ganze Hilfe, das multipliziert sich ja.
Ja.
Das ist ja, also, es ist ja immer so, wenn ich einem Menschen helfe, dann nimmt der ja was in sein Leben mit. Und das wird der ja weitertragen. Das heißt, immer wenn ich einem Menschen geholfen habe, habe ich nie nur einem Menschen geholfen. Das muss man sich auch mal vor Augen führen.
Ja, und genau diese Hebamme nimmt auch ihre Auszubildenden, ihre Studenten wieder mit ins Boot und sagt, komm her, guck mal, wir können was verändern. Ja?
Ich bin gerade schon wieder entsetzt, wie deep diese Folge schon wieder geworden ist, völlig unbeabsichtigt. Ich habe mich schon am Kopf und Kragen geredet, das ist fürchterlich. Ich sollte, ich sollte mit dem Podcast nicht aufhören.
Nein, auf gar keinen Fall, bitte.
nein, also wie gesagt, um das nochmal irgendwie zusammenzufassen, weil wir schon wieder so abgedriftet sind. Du bist zertifizierte Trauerbegleiterin, weil du dich nach deinem Weg weitergebildet hast. Mhm. Das klang auch für mich so, als wenn du sehr schnell wieder auf den Beinen warst. Oder hat das getäuscht in der Erzählung gerade?
Nee, das ist tatsächlich, ich habe in demselben Jahr, in dem ich mich von meinem Kind verabschiedet habe, noch mit Fortbildung und Weiterbildung begonnen, ja.
Also also so klang das für mich zwischen den Zeilen, als du davon berichtet hast. Es klang so nach diesem, also Ich saß hier so ein bisschen und hab gedacht, boah, was für eine starke Frau, so das, weil ich habe so dieses rausgehört, so dieses, ich habe da mein Kind verloren, ich habe vorher aber schon hier mein Kind an der Hand, habe dann mein Kind verloren und Dann wurde ich sehr gut betreut durch eine Hebamme. Also das, du hast natürlich dann wahrscheinlich enorm davon profitiert in dem Moment.
Ja.
Und du hast aber so gesagt, ja, fuck it, ich mache einfach weiter. Ich gehe hier meinen Weg und ich habe da irgendwie dann daraus eine Idee entwickelt und ich mache hier direkt weiter. Wirklich wow, also ich habe es halt raushören können irgendwie, deswegen habe ich die Frage so gestellt.
Und, ja, also ich kann crazy. Heute, ne, vier Jahre danach, kann ich sagen...
Stimmt, habe ich gelesen, am Wochenende, ne?
Ja, richtig. Kann ich für mich sagen, dass ich eine gewisse Dankbarkeit habe. Ich bin meinem Kind dankbar, dass es da war. Ich bin nicht dankbar, dass es nicht hier bei mir sitzen kann. Aber ich bin dankbar, dass es zu uns gekommen ist, auch wenn es nur so kurz war, weil es einfach so unheimlich viel verändert hat. Sowohl für mich als einfach auch für das Umfeld oder auch diese Familien, die ich in den letzten 2 Jahren begleiten durfte. Wenn dieses eine Sternenkind nicht zu mir gekommen wäre, dann wäre all das nicht passiert. Dann gäbe es Perspektive Fehlgeburt nicht, aber es gäbe ganz wichtig einfach mich nicht in der Version, so wie ich heute hier bin.
Ja, das, was du gerade sagst, finde ich so krass. Das ist so ein bisschen so dieses, was man ja oft sagt, irgendwie ist alles für was gut, jetzt platt gesagt. Wo natürlich ganz viele sich dann immer getriggert fühlen, so nach dem Motto, wie soll der Tod meines Kindes jetzt für was gut gewesen sein? Aber das ist auch das, was ich immer sage. Also ich bin Lou auch unwahrscheinlich dankbar, dass ich dieses Projekt jetzt mittlerweile machen darf, dass ich so viele tolle Menschen kennenlernen darf, dass ich so viele wundervolle Wesen kennenlernen darf. Starke Frauen, starke Männer, starke Persönlichkeiten, ob Mann, ob Frau, ob dazwischen, ist ja auch egal, spielt auch keine Geige, ist mir auch völlig egal. Du kannst alles sein, du kannst dich von mir aus auch als Stein identifizieren. Ich mag Steine. Ich bin da trotzdem sehr, sehr dankbar für. Und genauso bin ich auch meinem Regenbogenwunder, meinem Folgewunder dankbar, weil es ist so, wenn ich nicht durch die Folgeschwangerschaft in die PTBS reingekracht wäre, hätte ich daraus, aus dieser Situation wahrscheinlich nicht den Entschluss gefasst, Sternwege ins Leben zu rufen. Das heißt, irgendwie ist doch alles für was gut und es ist doch schön, dass wir trotz der größten Scheiße, trotz dem Schlimmsten im Leben, was uns passiert ist, weil ich bin der Meinung, dein eigenes Kind zu Grabe zu tragen, ist das Schlimmste, was dir im Leben passieren kann. Da kann mich auch keiner eines Besseren belehren, da lasse ich auch nicht mit mir reden, gebe ich offen zu. Weil das ist einfach von der Natur absolut nicht vorgesehen. Dann daraus noch sowas zu machen und dass wir alle diese Wege beschreiten dürfen und dass wir damit auch anderen helfen können, das ist doch wunderbar eigentlich.
Absolut. Also ich würde sofort unterschreiben, ne? Es gibt nichts Schlimmeres. Man kann nicht noch eine Kirsche auf diese Sahnehaube, noch eine draufsetzen. Das funktioniert nicht. Das eigene Kind beerdigen zu müssen, das kann man nicht mehr toppen. Und es ist auch einfach, ich finde, was ganz Sinnloses, ja. Der Tod eines Kindes ist einfach sinnlos. Völlig unnötig, ja. Aber gerade so bei uns in der Trauerarbeit ist einfach immer so dieses Ziel, nicht dem Ganzen einen Sinn zu geben, sondern irgendeinen Weg zu finden, wie man dieses Sinnlose in das Fortleben integrieren kann. Wie man irgendwie ein Weiterleben und vielleicht einfach auch ein gutes Weiterleben schafft.
Wie man dem Sinnlosen wieder einen Sinn gibt?
Ich weiß nicht, ob das alle Sterneneltern so unterschreiben würden.
Nee, ich weiß ja, dass viele sich ja schwer tun. Die Frage, die sich ja uns allen, glaube ich, stellt im akuten Moment ist, Gott, wie soll ich je weiterleben? Wie soll mein Leben weitergehen? Bis dann irgendwann, hoffentlich, das wünsche ich tatsächlich jedem, die Erkenntnis folgt, dass die Erde sich weiter dreht, aber halt anders. Sie dreht sich halt nicht so wie vorher. Sie dreht sich vielleicht langsamer, vielleicht schneller. Vielleicht hast du auch irgendwo eine kleine Unwucht im Rad, in der Acht. Hast eine kleine Acht drin, das ruckelt ein bisschen manchmal. Ja, mein Gott, das passiert halt, das ist nicht schlimm. Passiert tatsächlich auch Menschen ohne Sternkind. Auch die haben eine Unwucht im Rad, auch deren Welt dreht nicht rund. Das ist vermessen, das zu denken. Und deswegen wünsche ich das jedem, diese Erkenntnis zu erlangen. Und irgendwo diese Akzeptanz walten lassen zu können und im Idealfall aus diesem Rad rauszukommen, wenn denn noch der Wunsch weiterer Kinder besteht, nicht unter der Angst davor, dass es wieder passiert, zu ersticken oder erdrückt zu werden.
Ja.
So, das ist das, also ich bin selber an dem Punkt gewesen, gerade in der PTBS-Phase, ich habe in meinem Leben immer vermieden zu sagen, oh Gott, das überlebe ich nicht oder so, also, weil das finde ich immer sehr melodramatisch, wenn Menschen so agieren, wenn es um alltägliche Stresssituationen geht, ne? So. Aber das war wirklich ein Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, wenn das ein zweites Mal passiert, kann ich dir heute nicht sagen, ob ich das überleben werde. Und das habe ich wirklich so gemeint, wie ich es gesagt habe.
Das ist tatsächlich das Empfinden vieler Sterneneltern. Ja, gerade wenn es so in diese Frage geht, wann starten wir wieder, wann versuchen wir es wieder, da wird ganz häufig diese Frage gestellt, was ist denn, wenn es wieder passiert, schaffen wir das, überlebe ich das? Auch in der Partnerschaft, ne? Dass ja auch vielleicht einer ganz stabil ist und sagt, ah, ja klar, lass uns wieder probieren und der andere sagt, ja, aber ich habe keine Ahnung, wenn das nochmal passiert, ob du das nochmal durchhältst.
Ist so. Und guck mal, und auch wir können gerade einen Moment Stille einfach walten lassen. Ist überhaupt nicht schlimm. Und zu Anfang der Podcast-Karriere im Januar hätte ich sowas rausgeschnitten und heutzutage lasse ich es einfach drin, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch die Zuhörer so ein bisschen erdet. Und wenn ich so auf die Uhr schaue, würde ich eigentlich gerne beenden wollen, mache ich aber nicht, weil wir haben noch ein, zwei Dinge offen, die ich unbedingt noch klären möchte. Und für jeden schon mal als Ausblick, wir werden Melissa noch irgendwann im Rahmen einer regulären Montagsfolge hören, wo wir ein bisschen mehr Zeit haben und auch ein bisschen mehr auf ihre persönliche Geschichte noch eingehen können, weil wir haben schon, glaube ich, jetzt gerade gemerkt, dass wir ganz viel Gesprächspotenzial haben, dass wir uns sehr gut gegenseitig mit Themen bestäuben und befruchten und uns gegenseitig hier so durchtreiben durch so ein Gespräch. Aber wie gesagt, wir wissen, was du dozierst. Wir wissen, dass das aus deiner Zertifizierung als Trauerbegleiterin herrührt, als die du auch aktiv bist. Und worauf wir noch nicht eingegangen sind, dass du das Sternencafé Nürnberg leitest. Genau. Ist das daraus entstanden, was du schon erwähnt hast, dass du diese Gruppe in Nürnberg ins Leben rufen wolltest?
Richtig, ich hatte so diesen Wunsch nach einem Austausch unter Betroffenen. Für viele hat so dieser Begriff Sternencafé und Trauergruppe so ein bisschen einen Selbsthilfegruppencharakter. Also tatsächlich merke ich das sehr häufig im Austausch auch mit Fachpersonal, egal aus welchen Richtungen die kommen. Ah, das ist jetzt so eine Selbsthilfegruppe. Ich würde eher sagen, wir machen da Trauerarbeit in einem Gruppenkontext. Also es ist schon viel Austausch natürlich untereinander. Es kommen immer wieder neue Familien mit hinzu. Man stellt sich vor, man erzählt so von seinem eigenen Erlebten. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich die Gruppe gar nicht groß moderieren muss. Die Eltern kommen alleine in den Austausch, finden so Parallelen. Ach, das habe ich auch erlebt. Oder auch dieses, jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so allein. Ich dachte immer, dieses und jenes Problem, das ist nur mir passiert. Nur ich habe all diese Gefühle gehabt, aber die anderen haben das auch so. Manche, die am Anfang gar nicht reden können, weil sie denken, sie sagen irgendwas Falsches, die dann aber immer wieder erleben, ich bin gar nicht falsch, ich bin total richtig, weil alle anderen sitzen so in diesem gleichen Boot. Bis hin zu aber, dass wir einfach auch arbeiten, dass wir ja kreativ werden, dass wir Erinnerungen schaffen, dass ich Aufgaben stelle, die die Teilnehmer so ins Nachdenken bringen, die manchmal einfach auch ja, Dinge hervorholen, die verdrängt wurden. Das ist ganz vielfältig tatsächlich, das Sternencafé.
Aber ich mag den Namen. Also ich finde, Sternencafé klingt so ein bisschen heimeliger, als wenn wir immer so von Selbsthilfegruppe sprechen.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie mit der Fehlgeburt, also Selbsthilfegruppe ist irgendwo selbstverständlich, aber ich finde auch, es hat immer so diesen negativen Touch, weil ich finde, Selbsthilfegruppen kennt man im breiten Massenkontext immer irgendwie aus Suchterkrankungen oder wirklich aus Problemsituationen, die wirklich eine Gefahr für Leib und Leben auch darstellen, aber nicht aus da treffen sich Menschen, die einfach einen gemeinsamen Nenner haben und darüber unterhalten sie sich.
Ja.
Und da finde ich Sternkaffee einfach, das ist eine sehr schöne Wortwahl. So, das ist, also Kaffee ist eh sowas Gemütliches, sowas Warmes, sowas Heimeliges. Und wenn wir ehrlich sind, Sterne, Sternkinder, also irgendwie ist ja allein der Begriff doch auch schön. So Sternenhimmel, damit assoziiert eigentlich auch jeder was Schönes.
Ja, die können einfach in diesem Moment, in diesen 2-3 Stunden Sternenkaffee mal ihre Kinder existent sein lassen, die Familien. Ja, also wir laden sozusagen auch die Kinder einfach immer mit ein. Es wird über die Kinder gesprochen. Die kriegen einfach eine Existenz. Die haben dort einen Namen, der sonst im Alltag, im Berufsleben nicht genannt wird.
Ja, das ist so, wie ich habe es mal in einer Folge letztens gehabt. Da habe ich auch verschiedenste Kinder von Namen von Sternkindern erwähnt. Dank derer ich das hier machen darf, beziehungsweise deren Geschichte ich hier teilen durfte, deren Geschichte hier geteilt wurde, einfach um sie mit dazu zu nehmen, um sie in die Mitte zu holen, weil sie gehören halt zu uns. Also sie sind ja genauso da wie alle anderen auch. Und was ich noch sagen wollte zu dem Sterncafé, so ich mag dieses Bild, das ich dann im Kopf habe. Also wenn ich an eine Selbsthilfegruppe denke, ist das erste Bild, was ich habe, ein Stuhlkreis. Aber wenn ich an ein Sterncafé denke, dann habe ich wirklich ein Bild im Kopf von einem Café, wo so kleine runde Tische stehen, so mit 2-3 Stühlen drumherum, so ein bisschen so wie so ein Außenbereich von so einer italienischen, spanischen, von so einem Café oder so, weißt du, so Metallstühle, nicht gemauerte Tische, nicht gefliest, sondern so ein bisschen mediterran vom Flair. Und da stehen so 10 Tische in einem Raum, da sitzen überall so 2-3 Leute dran, schnacken ein bisschen miteinander, man hört man hat so ein leicht sonores Grundrauschen der Stimmen im Raum und es ist einfach gemütlich, weißt du, so.
Ja.
Das ist so mein Bild, das ich so im Kopf habe dann.
Ja, das wäre tatsächlich auch schön. So ganz können wir es nicht umsetzen, aber wir machen keinen Stuhlkreis. Wir sitzen eher an der Tafel. es nennt sich Kreativraum, das ist das Schöne dran, weil wir halt auch einfach kreativ sein können. Wir können mal Dreck machen, wenn uns danach ist. Wir können den Boden theoretisch einzauen, wenn uns danach ist. Wir haben Getränke da, wir haben Sachen zum Knabbern da. Wir gestalten es mit Lichtern. Ja, jede Familie gestaltet ein Windlicht mit Farbe, die zu Hause dann im Backofen eingebrannt werden kann, sodass man dieses Licht danach wieder mit nach Hause nehmen kann. Man kann es beweinen, ohne dass die Farbe wegläuft oder das Gemalte, das Geschriebene wegläuft. Man kann es bei sich zu Hause auf den Tisch stellen und man kann es auch einfach zum nächsten Sternencafé wieder mitbringen. Und dadurch haben wir immer so ein kleines Lichter mehr, aus unseren leuchtenden Sternenkindern sozusagen. Also wir holen sie da auch wirklich in unsere Mitte. Das ist immer wieder ein total schönes Bild und auch ein warmes Bild. Ja.
Nee, ist schon...
Was ich auch
ich
immer ganz spannend...
Ich könnte dir einfach die ganze Zeit zuhören, so wie du darüber erzählst, weil ich das so... Ich finde das so schön, ich finde das so berührend, ich finde das so herzerwärmend. Also... Es ist wieder so ein klassischer Fall von, wo ich sage, diesem ganzen Thema wird durch die Art und Weise, wie es macht, so viel Schwere genommen und es dem Ganzen wird so ein Stück weit eine Normalität gegeben. Nicht im Sinne von, es ist okay, dass dein Kind gestorben ist, es ist okay, dass du dein Kind verloren hast, sondern es ist okay, dass dir das passiert ist. Mhm. Es ist okay, dass du zu uns gehörst, dass wir zu dir gehören. Und es ist okay, dass du weinst, es ist okay, dass du trauerst und ja, das einfach so ein bisschen normal werden zu lassen, das Unbegreifbare begreiflich zu machen, dem Ganzen irgendwie ein Gesicht und Farbe zu geben, das ist einfach so schön.
Was ich total gerne immer wieder im Sternencafé sage, weil ich es einfach auch spüre, wir sitzen alle gemeinsam im gleichen Boot. Mit dem Unterschied, ein Boot, mit dem ich in Urlaub fahre, das habe ich mir ausgesucht. Dieses Boot, in dem wir im Sternencafé sitzen oder auch hier deine Podcast-Zuhörer sitzen, das hat sich niemand ausgesucht. Die Sterneltern sind in dieses Boot einfach reingesetzt worden, ohne dass sie jemand gefragt hat, ob sie da jemals mitfahren möchten. Und die sitzen da und es ist einfach so. Und sie haben keine Wahl, als in diesem Boot zu sitzen und jetzt irgendwie diese Fahrt in dem Moment mitzumachen. Aber dieses Bewusstsein, dass man nicht allein in diesem Boot irgendwo auf dem See in der Dunkelheit herumschippert, sondern noch viele andere mit dabei sind, das tut einfach gut und es gibt Kraft in manchen Momenten.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, ich kann das als Mann nur unterschreiben, weil genau die Geschichten von anderen Männern, die genauso sehr leiden wie ich, haben mir in meiner Akutphase gefehlt, um zu verstehen, dass so wie ich fühle, so wie ich leide, dass das okay und dass das normal ist. Vor allem in der PTBS-Phase, wo wir dann wirklich über Symptome sprechen, über Schwindel, über Herzrasen, über Panikattacken, dass du halt merkst, ey, ich bin gerade nicht irgendwie am verrückt werden, sondern das ist normal. Und ich war wirklich beruhigt, so blöd das klingt. Ich erwähne es ja immer wieder, es gibt ein Literaturwerk aus dem Jahre 2008, das sich wirklich dem Männerthema Männertrauer oder Vätertrauer verschreibt. Da ist eine Geschichte drin gewesen von einem Mann, der erleidet eine solche depressive Phase jedes beschissene Jahr am Geburtstag seit, ich glaube, 10, 15, 20 Jahren. Und das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, wenn dem das nach so langer Zeit noch passiert, dann ist das mehr als okay, dass mir das nach so kurzer Zeit passiert. Und dann ist es auch für mich einzuordnen gewesen und ich habe ein Verständnis für meinen Körper entwickelt, weil ich bin ja irgendwann durchgedreht, weil ich Angst hatte, sterben zu müssen und gedacht habe, wenn ich jetzt zum Arzt gehe, dann müssen die was finden und müssen mir helfen können. Aber die haben halt nichts gefunden, ne? Und wenn du denn nicht von irgendwem hörst, ey, ich hatte das auch, dann sagst du ja, die müssen doch aber was finden. Irgendwas muss ich doch haben. Und ich glaube, das ist etwas, dafür bin ich ja angetreten, weil für Frauen haben wir das ganz, ganz viel. Gerade weil Frauen auch eh mehr miteinander reden und eher diese Anlaufstellen suchen. Männer, ich habe es jetzt schon oft gehört, die gehen dann mit in diese Gruppengespräche, sagen so, ja, ich bin nur wegen meiner Frau hier und am Ende des Tages redet der Mann mehr als die Frau.
Kommt vor, ja?
Ja, das habe ich jetzt schon öfter gehört. Aber ich möchte einfach dafür sorgen, dass das normal ist, dass wir Männer hier sitzen, dass wir sagen, hey, mir geht's scheiße, hey, ich habe gerade geweint. Wie sage ich immer, du siehst die Frau auf der Straße stehen und heulen und sagst dir so, ja, das ist okay. Das ist einfach genauso okay für dich wie zwei Frauen, die sich küssen. Da sagst du, ja, das gucke ich mir gerne an. Und dann steht da aber der Mann auf dem Gehweg und weint. Und dann sagst du so, was ist denn mit dem nicht richtig? Und das ist fast das gleiche, wie wenn zwei Männer sich küssen. Da sagt auch jeder, nee, das ist unnatürlich. Das ist doch Bullshit. Jeder kann alles machen. Zwei Männer können sich küssen, zwei Frauen können sich küssen. Ein Mann, eine Frau kann sich küssen. Eine Frau kann weinen, ein Mann kann weinen. Und das ist scheißegal, welches Alter, welches Geschlecht, welche Farbe, welche Rasse, tralala. Wenn diese Person, dieses Individuum Mensch das Bedürfnis hat zu weinen, dann weint es fertig.
Und trauern dürfen wir alle, egal welchem Geschlecht wir sind. Also ich werd nie vergessen, der erste Papa, den ich im Sternencafé begleitet hat, also das beschäftigt mich jetzt einfach seit 2 Jahren, diese Aussage, du musst jetzt stark sein für deine Frau. Ja, so dieses, man spricht dem Papa ja in dem Moment einfach auch ein Stück weit Trauer ab. Ja, du darfst jetzt nicht trauern, du darfst nicht schwach sein, du darfst keine Gefühle zeigen, weil du musst ja stark sein für deine Frau. Weil deine Frau war ja schwanger mit deinem Kind. Die hat das Kind ja verloren. Ja, aber der Papa, der verliert ja genauso viel. Und das wird aber in der Gesellschaft einfach oft nicht gesehen. Und dieses Starksein für die Frau, ja, das wird, glaube ich, aber auch nicht nur beim Tod eines Kindes von einem Mann erwartet.
Ich habe letztes Jahr im Juni, einen Tag vor meinem Geburtstag, die Kündigung bekommen. Es war zu der Zeit gewissermaßen einvernehmlich. Ich wäre eh früher oder später gegangen, aber trotzdem hat es mich hart getroffen. Ich bin in ein irres Loch gerutscht. weil es mich getroffen hat, weil ich durch die Schwangerschaft, in der wir zu der Zeit stecken, durch die Regenbogenschwangerschaft, angespannt und angeschlagen war, mental. Und ich habe mich dann krankschreiben lassen, weil ich gesagt habe, ich kann gerade nicht mehr. Ich muss mich gerade selber sortieren, ich muss mich selber fangen, damit ich mich wieder um meinen Job kümmern kann. Und dann hat mein damaliger Hausarzt, der mittlerweile nicht mehr mein Hausarzt ist, aus genannten Gründen, die ich gleich ausführen werde, zu mir gesagt, naja, Sie haben eine schwangere Frau zu Hause, für die sollten Sie jetzt aber schon stark sein, wenn Sie um die Sorge haben. Und das war der Moment, wo ungefähr meine ganze Familie auf mich eingeredet hat, inklusive meiner Frau, und alle gesagt haben, lauf.
Ja, das ist das einzig Richtige.
Und seitdem habe ich einen anderen Hausarzt, der dann auch sehr verständnisvoll war, der mich auch tatsächlich durch die PTBS-Phase begleitet hat, der meine Ängste ernst genommen hat, der mich einem Langzeitblutdruck unterzogen hat, der mit mir Belastungs-EKG gemacht hat, der, als ich nicht mehr konnte, mir meine ersten Antidepressiva verschrieben hat und mich zu einer Psychiaterin überwiesen hat, damit die das besser abklärt und guckt, ob ich die richtigen Tabletten nehme. Ja, also es ist so wichtig, wie du ärztlich betreut und versorgt wirst.
Ja, und das ist einfach aber auch für Männer unfassbar wichtig. Es ist unfassbar wichtig, dass auch Männer gesehen werden, ja, mit allem, was zu ihnen gehört. Und nicht immer nur dieses, du musst stark sein, egal was da kommt. Du darfst keine Schwäche zeigen, weil du bist ja ein Mann. Also, du bist ein Mensch.
Da können wir uns drauf einigen. Aber nicht auf mehr und nicht auf weniger.
Ja.
Das ist das, was ich immer sage, wir sind Menschen. Damit bin ich fein.
Absolut.
Und da ist es mir egal, ob du Mann bist, ob du Frau bist, ob du irgendwas dazwischen bist. Ich sehe das auch immer so ein bisschen so, wir können uns doch einfach auch alle in Ruhe lassen dabei. Also, so, das ist immer, weiß ich nicht. So, solange, egal was du bist und was ich bin, solange bei uns allen gilt, ein Nein ist ein Nein, ein Ja ist ein Ja, so lange kommen wir alle miteinander aus.
Das ist richtig.
Und das ist auf so viele Bereiche des Lebens übertragbar. Ich würde sagen, bevor wir in den nächsten Deep Dive einsteigen, weil wir haben da gerade so ein Händchen für, ist das gerade schon wieder sehr lang hier und ausführlich geworden. Aber es war deswegen nicht weniger interessant, nicht weniger spannend. Ich glaube, ich werde im Vorwege mal hier so eine Instagram-Umfrage machen oder ich fordere euch hier auch mal auf, mal per Mail Feedback zu geben an hallo@sternwege-live.de oder auf Instagram uns das zu schicken. Wie wir all diesen Content für euch passabel aussteuern können, weil das Ding ist, ich hätte natürlich das Gespräch mit Melissa in den Juli verschieben können, in den August, wenn die Leben- und Todfolgen durch sind. Aber ich finde es einfach so spannend, euch so verschiedene Blickwinkel oder auch besser gesagt Perspektiven bereitzustellen, dass ich das einfach nicht länger aufschieben wollte. Und ich sage mir einfach, hört halt langsamer. Also dann hört ihr die Folge halt nicht live, sondern hört ihr die 3 Tage später. Oder vielleicht machen wir auch nur alle 2 Wochen Leuchtfeuer, sodass wir alle 2 Wochen 2 Folgen haben. Da könnt ihr uns auf jeden Fall mal euer Feedback zukommen lassen. Ansonsten, starte ich jetzt in meine Elternzeit, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, bin ich schon in meiner Elternzeit. Bald ist Geburtstag. Vielleicht machen wir auch eine Geburtstagsfolge statt einer Leuchtfeuerfolge. Mal gucken. Wir danken euch für eure Zeit, für eure Ohren. Zeit ist das Größte, was ihr anderen Menschen schenken könnt. Bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn es euch gefallen hat. Teilt den Podcast mit Leuten, die ihn auch hören sollten. Wenn ihr Sternwege unterstützen wollt, indem ihr helft, die laufenden Kosten zu tragen oder T-Shirt-Verlosung zu bezuschussen, könnt ihr das über den PayPal-Link in den Shownotes tun. In den Shownotes. Oh, ich nuschel schon. Melissas Instagram-Profil. Boah, Alter, es ist vorbei. Verlinke ich euch natürlich auch. Genauso wie ihre Seite perspektive-fehlgeburt.de. Könnt ihr euch ein bisschen reinlesen, reinklicken. Und Ja, checkt auch gerne andere Vereine aus, die sich in dem Bereich engagieren. Zum Beispiel Sternzauber und Frühchenwunder. Ein Verein, der Kleidung für Frühchen und für Sternchen näht aus nur original neuen Stoffen. Das heißt, da könnt ihr gerne Geld hinspenden, um diese Vereine zu unterstützen. Wenn ihr noch Stoffreste zu Hause habt oder andere unbenutzte Stoffe aus euren Arbeiten, weil ihr vielleicht selber näht, schickt die gerne dahin oder setzt euch mit denen in Verbindung, ob die das gebrauchen können. Wenn ihr sagt, ihr näht super gerne, ihr seid voll talentiert und ihr habt noch irgendwie Langeweile, meldet euch bei denen, dass ihr euch da aufnehmen lasst als, ich will nicht sagen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber als Ehrenamtstätiger. Ihr bekommt da die Schnittmuster, ihr bekommt alles bereitgestellt. Das heißt, ihr werdet da rundum sorglos versorgt, damit ihr halt euren Beitrag leisten könnt. Da würdet ihr mir einen großen Gefallen mit tun. Ich verlinke euch Sternenzauber und Frühchenwunder auch in den Shownotes. Und das war genug der Werbung meinerseits. Und wie es immer mit Gästen ist, obliegt das Schlusswort dir, liebe Melissa.
Jetzt bin ich sprachlos. ich finde es unheimlich wichtig, was ihr mit eurem Podcast macht. Wir haben im Vorfeld schon mal gesprochen. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass ein Papa spricht, dass ein Mann spricht, weil ich überzeugt bin, dass das einfach auch den anderen Papas unheimlich gut tut. Und ich hoffe, dass es euren Podcast noch ganz, ganz lange gibt. Und ich bin auch sehr gerne wieder Gast und trage gerne wieder etwas mit dazu bei. Vielen Dank, dass ich heute hier mit dir sprechen durfte.
Sehr gerne. Bis dann. Ciao.
Ciao.
So, das war's für heute bei Sternenwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 33 44 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.